Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Grenzenlose Freude und Euphorie. Berlin am 3. Oktober 1990. Hunderttausende feiern den Aufbruch in eine neue Zeit. Die Wiedervereinigung Deutschlands. Heute, 35 Jahre später, wird der Tag der deutschen Einheit wieder gefeiert mit optimistischen, aber auch nachdenklichen Tönen. In seiner Festrede in Saarbrücken erinnerte Bundeskanzler Merz daran, dass in der Vergangenheit viel über Missverständnisse und vermeidbare Fehler gesprochen worden sei. Nun sei es aber wichtig, mit Zuversicht nach vorn zu gehen. Ehrengast bei den Feiern war Frankreichs Präsident Macron.
Ein kleiner Ausbruch aus dem Protokoll. Frankreichs Präsident Macron macht Selfies mit Bürgern am Rande der offiziellen Begrüßung vor der saarländischen Staatskanzlei. Deutsch-französische Freundschaft direkt erlebbar. Beim Festakt hörte Macron dann die Rede von Bundeskanzler Merz, der auch die Bedeutung Europas hervorhob. Innenpolitisch rief Merz zu gemeinsamen Kraftanstrengungen auf.
Trauen wir uns also solche Veränderungen zu. Lassen wir uns nicht von Angst lähmen. Wagen wir einen neuen Aufbruch. Erinnern wir uns auch an die Zuversicht, mit der unsere ostdeutschen Landsleute vor 35 Jahren ihren Aufbruch wagten. Erinnern wir uns, wie viel Kraft ein positiver Geist freisetzen kann.
Auch Ministerpräsidentin Rehlinger warb für Zuversicht und würdigte die Leistung der Ostdeutschen.
Mutige Menschen in Ostdeutschland gingen auf die Straße für Freiheit und Demokratie. Sie taten das, obwohl sie Angst haben mussten vor der Reaktion der Staatssicherheit. Ihr vorbildlicher Mut zum Wandel hat Zukunft geschaffen.
Macron, der auf Einladung von Ministerpräsidentin Rehlinger gekommen war, hielt ein flammendes Plädoyer für Europa.
Unsere Pflicht ist es, jeden Tag aufs Neue für diese Vereinigung, diese Einheit zu kämpfen, uns jeden Tag aufs Neue dafür einzusetzen. Werden wir dieser Aufgabe gerecht? Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Es lebe das geeinte Europa.
Ein besonderer Festakt. Macron war der erste französische Staatspräsident bei einer Einheitsfeier seit 25 Jahren.
Abbruch und Aufbruch. Dieses stählerne Denkmal in Saarlouis steht für das Ende des Steinkohlebergbaus im Saarland, aber auch für den Beginn einer neuen Ära. Das Alte hinter sich zu lassen, aber nicht zu wissen, wie es weitergeht, das kennen vor allem die Menschen im Osten. Die Wiedervereinigung hat ihnen viel abverlangt, aber sie haben auch viel geschafft, wie am früheren DDR-Industriestandort Bitterfeld in Sachsen-Anhalt.
Ein letzter Test, dann entlässt Florian Schönau zwei Taucher in die Tiefe, in die Unterwasserwelt der Gotsche in Sachsen-Anhalt. Der See zieht mittlerweile Taucher aus ganz Deutschland an und auch darüber hinaus.
Wir haben eine wunderbare Fischwelt und wir sind hier in einem tollen touristischen Gebiet.
Und das direkt vor den Toren Bitterfeld-Wolfens. Wo heute Menschen Erholung in der Natur finden, war vor 35 Jahren noch eine Mondlandschaft. Bis zur Wende wurde hier Braunkohle abgebaut und die Stadt war der größte Chemiestandort der DDR. Lange galt Bitterfeld-Wolfen als die dreckigste Stadt Europas, war zum Synonym geworden für vergifteten Boden, belastetes Grundwasser und verschmutzte Luft.
Man hat diesen Schwefelgeruch gehabt, richtig fürchterlichen Schwefelgeruch. Und das hat man auch an der Luft gesehen, die war richtig gelb.
Knapp 500 Kilometer weiter im Saarland. Auf der Bergehalde Duhamel in Ensdorf erinnert das Saarpolygon an den Bergbau. 2012 wurde hier die letzte Kohle gefördert. Das Industriedenkmal ist heute Aussichtsplattform, Ausflugsziel und Kulturstätte. Das alte Kohlekraftwerk Ensdorf musste dem Strukturwandel weichen. Die US-Firma Wolfspeed wollte eine moderne Chipfabrik für E-Autos bauen. Doch die Insolvenz von Wolfspeed machte die Pläne zunichte. Ein paar Kilometer weiter endet mit der Schließung des Fordwerks eine weitere Ära Industriegeschichte im Saarland. Ende des Jahres läuft im Werk Saarlouis das letzte Auto vom Band.
macht einem ein bisschen Angst, dass alles zugemacht wird hier rundherum. Und der Verlauf von Saint-Louis sieht man ja, ist auch, geht alles den Bach runter.
Erfahrungen, die die Menschen in Bitterfeld-Wolfen bereits mit der Wende gemacht haben. Die komplette Industrie brach zusammen. Erst kam die Arbeitslosigkeit, dann der große Wegzug. Zehntausende Menschen verließen die Region. Aber das einst graue Stadtbild hat sich in grün verwandelt.
Auch Saint-Louis schaut nach vorne. Auf dem Ford-Gelände will ab 2030 die Pharmafirma Vetter produzieren. 2000 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Außerdem wächst das Industriegebiet Liesdorfer Berg. Oberbürgermeister Marc Speicher blickt optimistisch in die Zukunft.
Das heißt, breitere Schultern, breitere Wirtschaft und eben mehr Mittelstand, mehr Unternehmen, Inhaber geführt. Und diesen Erfolgsweg wollen wir auch weitergehen.
Bitterfeld-Wolfen ist schon ein Stück des Weges gegangen, gilt heute wieder als eine Hochburg der Chemieindustrie. Viele große Unternehmen haben sich niedergelassen.
Das sind weit über 20.000 Arbeitsplätze und es sind vor allen Dingen auch hochmoderne Arbeitsplätze, die wir haben. Aber ich weiß, dass Strukturwandel natürlich immer weitergeht.
Zwei Orte in Deutschland. Sie eint, sowohl in Bitterfeld-Wolfen als auch in Saint-Louis haben sich Regionen und mit ihnen die Menschen neu erfinden müssen. Abstieg und Krisen, aber auch Chancen, all das liegt oft nah beieinander.
Genervte Reisende, die die Nacht auf Feldbetten im Terminal verbringen müssen. Ein Bild vom Münchner Flughafen, der gestern Abend seinen Betrieb vorübergehend einstellen musste. Zuvor waren Drohnen in der Nähe des Flughafens gesichtet worden. Der Betrieb läuft inzwischen wieder, genauso wie die Diskussion über die politischen Konsequenzen nach dem neuerlichen Drohnenvorfall.
Es ist 21.30 Uhr, als die ersten Meldungen eingehen. Anwohner hätten Drohnen in der Nähe des Münchner Flughafens gesichtet. Auch die Polizei berichtet von unbekannten Flugobjekten. Kurz darauf die komplette Sperrung des Flughafens. Rund 30 Flüge müssen gestrichen oder umgeleitet werden. Insgesamt sind knapp 3.000 Passagiere betroffen. Viele von ihnen verbringen die Nacht auf Feldbetten am Flughafen. Der Morgen danach. Der reguläre Flugbetrieb wird wieder aufgenommen und eine Sprecherin der Bundeswehr bestätigt, auch über einer Bundeswehreinrichtung in Erding nahe des Flughafens wurden am Abend Drohnen gesichtet. Die bayerische Landesregierung will schnell handeln.
Fakt ist einfach, wir müssen uns wehren. Wir werden am Dienstag bereits im bayerischen Gesetzverfahren ein neues Gesetz beschließen, in dem die Polizei sofort abschießen kann bei so einem Drohnenalarm.
Solche Drohnenabschüsse bewerten Experten aber als nur bedingt geeignet.
Es kommt auf den Einzelfall drauf an. Also es ist sicherlich wichtig, dass wir jetzt die rechtlichen Grundlagen schaffen, dass wir schießen dürfen, wenn wir müssen und das auch effektiv können. Aber dass wir sagen, wir schießen einfach alles ab, was über unseren Köpfen fliegt, das ist sicherlich zu weit gegriffen.
Denn herabfallende Teile oder eine mögliche Explosion der Drohne könnten zur Gefahr werden. Auch auf Bundesebene will man reagieren. Ein Drohnenabwehrzentrum in Deutschland ist in der Vorbereitung.
Wir befinden uns in einem Wettlauf zwischen Drohnenbedrohung und Drohnenabwehr. Den wollen und müssen wir gewinnen.
Dazu werde er sich auch am Wochenende mit den europäischen Kollegen beraten.
Dass Deutschland seine Verteidigungsfähigkeit verbessern muss, darüber ist sich die Bundesregierung einig. Diskussionsbedarf gibt es aber beim geplanten Wehrdienst. Der bisherige in der Koalition abgestimmte Gesetzentwurf sieht zunächst einen freiwilligen Dienst vor. Nur wenn sich nicht genügend Rekruten melden, könnte es eine Wehrpflicht geben. Die Unionsfraktion fordert jetzt Nachbesserungen und will die für Donnerstag geplante erste Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag stoppen. Ja, und darüber spreche ich jetzt mit Stefan Stuchlik in Berlin. Warum will die Union die Beratungen über das neue Wehrdienstgesetz blockieren?
Die Union hätte ganz gerne einen Automatismus im Gesetz verankert, nach dem Motto, wenn sich bis zum Zeitpunkt XY nicht genügend freiwillige Rekrutinnen und Rekruten gemeldet haben, dann tritt automatisch die alte Wehrpflicht wieder in Kraft. Die SPD will es mit Freiwilligkeit versuchen, sagt, wir haben da einen Dissens, aber lasst ihn uns bitte im Parlament austragen. Nein, sagt die Union, das ist so wichtig, wir wollen diesen Punkt geklärt haben, bevor die Sache ins Parlament geht. Deswegen wurde er von der Tagesordnung genommen, ein eher ungewöhnlicher Vorgang.
Was bedeutet das für den Zustand der Koalition?
Das ist ein gravierender Vorgang, würde ich sagen. Das hat durchaus Potenzial zu einem großen Koalitionskrach aus zwei Gründen. Zum Ersten ist es nicht das erste Mal, dass die Union sich querstellt. Der Außenminister hatte schon einmal damit gedroht, den Kabinettsbeschluss dazu zu blockieren. Damals musste sich Friedrich Merz als Vermittler einschalten. Und das ist schon der zweite Grund, warum es schwierig wird. Spätestens seit dem Punkt ist die ganze Sache Chefsache. Und Friedrich Merz hat sich neben den Verteidigungsminister im Verteidigungsministerium hingestellt und hat gesagt, das ist unser gemeinsamer Koalitionskrach. Koalitionsvorschlag, der Freiwillige wohlgemerkt. Und jetzt sagt die SPD, wieso gilt das Wort des Kanzlers nicht mehr? Wusste der Kanzler möglicherweise nicht von dem Schachzug der Unionsfraktion? Fragen über Fragen, viele Möglichkeiten, Gesicht zu verlieren. Ich glaube nicht, dass man das Ganze geräuschlos aus dem Weg räumen kann.
Stefan Stochlik, vielen Dank nach Berlin. Ins Ausland. Um den Krieg im Gazastreifen zu beenden, hatte US-Präsident Trump am Montag einen 20-Punkte-Plan für eine Waffenruhe vorgestellt. Israel hat zugestimmt, die islamistische Hamas bislang nicht. Jetzt hat Trump der Terrororganisation ein neues Ultimatum gestellt. Wenn sie bis Sonntagabend nicht zustimme, so Trump auf seiner Plattform Truth Social, werde die Hölle über die Hamas hereinbrechen. Aus Protest gegen die israelische Politik waren heute Menschen in ganz Italien auf der Straße. Hunderttausende wollten ihre Solidarität mit der sogenannten Gaza-Flotte zeigen. Das israelische Militär hatte die mehr als 40 Boote mit pro-palästinensischen Aktivisten vor der Küste des Gazastreifens abgefangen. Italiens Gewerkschaften riefen deshalb zum Generalstreik auf. Im ganzen Land blockierten Demonstranten Straßen, Bahnhöfe und Häfen.
Ratlose Gesichter in Termini, dem Hauptbahnhof in Rom. Die Züge haben entweder große Verspätung oder fallen ganz aus. Ähnlich die Situation im öffentlichen Nahverkehr. Der Alltag ist durcheinander, aber das ist nur ein kleiner Preis im Vergleich zu dem, was anderswo passiert. Ich finde es gut, was sie tun. Für mich ist es zwar etwas unpraktisch, weil ich von Turin hierher zur Arbeit komme. Die letzten beiden Tage waren etwas chaotisch, aber ich finde, es lohnt sich. Nach dem Stopp der Gaza-Flotte durch die israelische Marine haben mehrere Gewerkschaften aus Protest zum Generalstreik aufgerufen. Etwa 100 Demonstrationen waren landesweit angekündigt. Bereits am späten Abend sind in zahlreichen Städten Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Im katholischen und von starken Gewerkschaften geprägten Italien sei die Solidarität mit den Palästinenserinnen und Palästinensern traditionell besonders groß, sagt die Nahost-Expertin Maria Luisa Fantapier. Aber es gebe noch einen anderen Grund für die Proteste. In den vergangenen zwei Jahren, seit Giorgia Meloni an der Macht ist, hat es eine politische Entwicklung gegeben, in der sich die Gesellschaft zunehmend ausgeschlossen fühlt. Und das betrifft auch die Außenpolitik. Die momentanen Proteste gegen den Gazakrieg sind somit auch eine Kritik der Demonstrierenden an der aktuellen Regierung.
Zum Sport. Der deutsche Medaillenregen bei der Para-Leichtathletik-WM in Neu-Delhi geht weiter. Völlig überraschend holte Max Mazelier heute über die 400 Meter Gold bei den Sprintern mit Sehbehinderung. Prothesenweitspringer Markus Rehm gewann seinen 8. WM-Titel, ein gelungenes Abschiedsgeschenk für seine langjährige Trainerin.
Das goldene Ende für ein außergewöhnlich erfolgreiches Duo. Markus Rehm und Steffi Nerius. Seit 2008 arbeiten sie zusammen. Die Trainerin, ehemalige Weltklasse-Speerwerferin. Ihr Schützling, seit 2011 im Paraweitsprung ungeschlagen und seit heute einmal mehr Weltmeister. Gleich im ersten Versuch schockt er die Konkurrenz. 8,38 Meter. Im zweiten legt er noch 5 cm drauf. Der US-Amerikaner Derek L'Occident ist der Einzige, der auch 8 Meter übertrifft. 8,21 Meter. Dabei bleibt es. Das 8. WM-Gold für Markus Rehm steht frühzeitig fest. Zum Dank trägt er ein Stirnband, wie früher Steffi Nerius. Es war sein letzter Sprung in ihrer Trainerkarriere.
Über die Tränenphase bin ich schon hinüber.
Aber so im Mittelpunkt zu stehen, dazu musste sie überredet werden.
Ich wollte ihn unbedingt gewinnen, nicht nur für mich, sondern für uns, für 16 Jahre harte Arbeit und viele Medaillen, aber zum Abschluss war nochmal eine goldene wichtig.
Für Markus Rehm hingegen ist nicht Schluss. Ihn reizt noch die 9-Meter-Marke.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 4. Oktober.
Ausläufer des Orkantiefs bei Schottland überqueren Deutschland von West nach Ost. Heute Nacht fällt vor allem vom Westen und Nordwesten bis in die Mitte verbreitet Regen. Im Nordwesten regnet es auch kräftig. Morgen gibt es im Süden und Osten zunächst noch regional Auflockerungen, sonst viele Wolken mit schauerartigem Regen und zum Teil schweren Sturmböen. Später in der Nordwesthälfte auch Sonne, aber noch einzelne Schauer und Gewitter. Heute Nacht noch 12 Grad im Rheinland bis minus 4 Grad im Bayerischen Wald. Morgen Höchstwerte von 9 bis 17, im Süden 18 bis 22 Grad. Am Sonntag wechselhaft, mit Sonne, Wolken und Schauern. Im Norden noch sehr windig bis stürmisch. Am Montag viele Wolken und gebietsweise Regen. Dienstag in der Westhälfte wieder freundlicher.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr fragt Jesse Wellmer, wie junge Ostdeutsche auf die Einheit blicken, und spricht darüber mit dem YouTuber Alexander Prinz, bekannt als der dunkle Parabelritter. Außerdem Sein oder Nichtsein. Frank Castorfs Hamlet-Inszenierung feiert Premiere in Hamburg. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Musik